Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Noch also keine konkreten Entscheidungen, wie es weitergeht mit Lockdown 2. Wir wollen gleich vom Chef der Berliner Festspiele wissen, wie er mit dieser Unsicherheit umgeht. Außerdem fragen wir den obersten Lobbyisten der Wissenschaftler, ob er die Meinungsfreiheit an Unis in Gefahr sieht. Corona hat uns also gelehrt, Abstand zu halten. Und so schnell wird es auch nicht besser.
Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.
Die Kanzlerin heute nach der Konferenz mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Wie ist eigentlich die Lage in einer der größten Kulturinstitutionen des Landes, den Berliner Festspielen? Das Theatertreffen wird dort zum Beispiel veranstaltet. Das Jazzfest lief gerade digital. Der Gropiusbau wird betrieben von den Berliner Festspielen und viele andere Dinge mehr gehören zu diesem großen Kulturtanker, geleitet von Thomas Oberender. Guten Abend.
Hallo, Herr Balzer.
Also bis auf Appelle, Kontakte einzuschränken, private Feiern möglichst nicht stattfinden zu lassen, gab es heute ja nach dem Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten wenig Konkretes. Nächste Woche will man also da genauer werden. Auf jeden Fall Stand heute geht dieser Lockdown 2 erst einmal nur bis Ende des Monats. Wir werden sehen, ob er dann nicht doch noch verlängert wird. Aber nehmen wir doch mal vielleicht eine positive Nachricht von heute, nämlich der zweite effektive Impfstoff. Mit einer Wirkung von 94,5%. So, kann man ja mal als Nachricht des Tages einfach mal mitnehmen, auch in diese Nacht. Und versuchen wir jetzt einfach mal positiv zu denken und vielleicht ein bisschen nach vorn zu schauen. Was wird bleiben für Kultureinrichtungen in Deutschland, wenn das Schlimmste vorüber ist?
Was bei uns allen bleibt, ist eine neue Nachdenklichkeit. Es ist noch nie so anregend und intensiv in der Theaterszene diskutiert worden, wofür unsere Institutionen da sind, was ihr Auftrag ist, was ihre Spielräume sind, wie im Moment. Also das empfinde ich schon sehr wertvoll. Ich finde schon, dass diese neue Aufmerksamkeit, die das digitale Zeitalter im Moment in den alten Institutionen findet, sehr wertvoll. Also wir rüsten alle über Nacht wahnsinnig eilig auf der Hardware-Seite, aber wir überlegen eben auch völlig neue Kommunikationsstrategien. Wir schließen andere Arten von Verträge, entwickeln andere Formate, die zum Teil online stattfinden. Und ich bin sicher, dass das nie wieder verschwindet. Das hat nichts damit zu tun, dass das besser oder schlechter ist, aber es erweitert sozusagen die Zuständigkeitsräume öffentlicher Institutionen, was künstlerische Produktion betrifft. Das ist nicht mehr nur, was auf der Bühne ist, sondern die Bühne ist plötzlich, auch das Internet ist plötzlich die Bühne. Und das, glaube ich, ist noch nie mit so einer Macht in die Institution eingedrungen wie im Moment.
Profitieren davon auch die vielen selbstständigen, freien Künstlerinnen und Künstler?
Die waren eigentlich die Ersten, die nachgedacht haben, was sie jetzt machen können und wie sie es machen können. Und das sind auch die Gefährdetsten. Ich muss sagen, dass wir an den großen staatlichen Institutionen erstmal alle weiter Gehaltsempfänger bleiben. Und Staatsministerin Grütters und auch die Landesregierung haben wirklich großzügige, schnelle Hilfspakete geschnürt, in denen man zum Beispiel eben nicht nur künstlerische Betriebskosten, sondern eben auch Lebensunterhalt in diesen Berufen plötzlich geltend machen kann. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Das heißt, wir müssen weiter Opfer bringen. Aber die eigentliche Last liegt oft bei Künstlerinnen und Künstlern, die wir eher ja, aus Festivals kennen, die eine ganz flüchtige, oft lokale Szene zusammenbringen. Die trifft es schwer und die brauchen auch wirklich am stärksten die Unterstützung.
Können Sie da als relativ gut finanzierte Institution des Bundes tatsächlich vielleicht sogar auch noch mehr tun? Es gibt ja auch einige Beispiele, dass eben große Institutionen auch Räume öffnen, zum Beispiel für freie Künstlerinnen und Künstler, die sich zum Beispiel bewerben können für Projekte, die vielleicht im Februar oder März stattfinden. Das Konzerthaus Berlin zum Beispiel hat dazu einiges heute bekannt gegeben, dass da freie Musikerinnen und Musiker und Ensembles sich bewerben können und dann eben mietfrei auftreten dürfen in den Sälen dort im Konzerthaus. Könnte etwas Ähnliches auch bei Ihnen stattfinden?
Wir überlegen, ob wir den Gropiusbau öffnen, um den Lichthof zum Beispiel für unsere Partnerschulen als Unterrichtsstätten zur Verfügung zu stellen. Das ist ja oft eines der Hauptprobleme, wie beengt in den Schulen die Klassen beisammen gedrängt sind in dieser Situation. Und versuchen, das zu ermöglichen. Wir haben noch vor relativ kurzer Zeit ein großes Programm gemacht im Gropiusbau, Down to Earth hieß das, wo wir sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler, Musiker, Performer Experten, Aktivisten der freien Szene engagiert haben und es möglich gemacht haben, dass Performances in diesem Ausstellungshaus stattfinden können. Wir haben eine relative Flexibilität, dass wir sagen, dass wir dann eben auf kleine Formate ausweichen müssen, da wo die großen im Moment nicht gehen. Oder dass wir große Räume suchen müssen, um ja, eine bestimmte Anzahl von Menschen doch wieder in Aufführungen zu kriegen. Da suchen wir im Moment eben aufgrund der Baumaßnahmen im Festspielhaus nach anderen Orten und das sieht auch ganz gut aus.
Und davon werden auch die Solo-Selbstständigen, die freien Künstlerinnen und Künstler langfristig profitieren. Ich meine, die Gefahr ist immer noch sehr groß, dass viele von ihnen einfach aufgeben werden müssen, weil sie etwas anderes finden müssen. Welche Angst haben Sie, dass da ein richtiger Kahlschlag passiert?
Ich habe große Angst. Ich habe auch Angst übrigens bei großen Institutionen, vielleicht nicht unbedingt in Berlin, aber doch in anderen Teilen des Landes, wenn die Steuereinnahmen zurückgehen werden und wenn diese sozusagen Effekte der jetzigen Krisensituation wirtschaftlich ankommen, dann wird es auch für die Kulturszene insgesamt sicher schwieriger. Was wir machen, ist, dass wir in all unseren Festivals alle Verträge um die 70-80% auszahlen. Also das heißt, dass wir auch keine Schummelverträge schließen, sondern dass, wenn was ausfällt, trotzdem bezahlt wird. Und dass wir zum Beispiel sowas wie das Jazzfest wahnsinnig kurzfristig, bis 3 Minuten vor Sendestart, auf die Beine gestellt haben, hat ja eine ganze Szene belebt von sehr vielen lokalen Berliner Künstlern. Und da zählen aber auch die Techniker und die Toningenieure und alles, was da mitarbeitet, dazu. Also das heißt, das wird das Problem insgesamt nicht lösen, aber wir haben es auf dem Schirm. Ja, ich denke, das wird nur in einer großen Form von Solidarität und auch politischem Willen zu lösen sein, diese Schäden so gering wie möglich zu halten.
Also das Honorar-
ich kann es nicht schönreden, es ist eine harte Zeit.
Ja, aber Ihr Honorarbudget wird erst einmal weiter genutzt und weiter ausgezahlt.
Ja, also wir legen nichts auf die hohe Kante, sondern wir versuchen, für das Geld, was wir haben, Programm zu machen und Künstlerinnen und Künstler zu engagieren. Der Staat kommt, wie ich finde, relativ gut seiner Pflicht zur Unterstützung in dieser Krisenzeit nach. Und wir müssen da gemeinsam durchgehen.
Aber haben Sie den Eindruck, dass das wirklich langfristige Perspektiven sind? Ich meine, wir sind jetzt im 9. Monat dieser Pandemie und viele Kritiker sagen, okay, jetzt ist Lockdown 2, wann kommt Lockdown 3? Es wird manchmal verschärft, dann wird wieder gelockert. Viele Dinge sind auch im Sommer sicherlich nicht weiter bearbeitet worden. Die Situation an den Schulen, die Situation auf den Intensivstationen, Personalfragen sind oft nicht geklärt worden. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik da wirklich langfristig und konsistent handelt?
Was Sie sagen, trifft schon einen wahren Punkt. Ich denke, dass die große Herausforderung sein muss, dass wir smarter und intelligenter reagieren in den nächsten Monaten. Ich finde eigentlich, dass die Kanzlerin da einen ganz guten Weg hat. Also auch jetzt ja eine Mischung aus Lockerung und Zumutung. Es wird weiter Wellen geben. Das, glaube ich, wäre naiv, wenn man meint, es wird nur ansteigend besser. Aber wir müssen diese Wellen besser und anders managen. Wir wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Anfangszeiten und Öffnungszeiten. Also alles, was Anfangszeiten hat, ist viel schwieriger zu managen. Fußballspiele, Rockkonzerte, Theaterabende, als im Vergleich Öffnungszeiten basierte Institutionen, die einfach Publikum anders einschleusen können, anders sicher beherbergen können.
Weil es sich dann streckt einfach über eine bestimmte Zeit, meinen Sie? Hm?
Genau, es stehen nicht auf einen Schlag 800 Leute vor der Tür. Hm. Schlau reagieren und das System in vielen kleinen Stellschrauben zu verändern. Das wäre meine Hoffnung.
Also beweglicher zu sein, spezifischer, nicht keine pauschalen Lockdowns mehr?
Die Zahlen werden ja auch wieder runtergehen. Und dann gibt es ja diesen Bereich, also zwischen ganz offen und ganz zu, da ist ja viel möglich.
Andererseits, wenn man von den Corona-Maßnahmen hört, dann muss man immer lange suchen, tatsächlich nach der Erwähnung der Kultur und Kultureinrichtungen. Also es scheint so zu sein, dass das, zumindest wenn die Spitzen von Bund und Ländern zusammensitzen, dass Kultureinrichtungen oft gar nicht erwähnt werden. Dass auch jetzt zu Beginn des zweiten Lockdowns zum Beispiel oft viele Museumsdirektoren sich gefragt haben, ja, sind wir jetzt eigentlich auch gemeint? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Ich fühle mich ehrlich gesagt in meinem narzisstischen Kern nicht gekränkt durch diese ganzen Vorgänge. Ich glaube, dass die Kulturinstitutionen einen sehr hohen Stellenwert haben. Wir haben das gemerkt auch an der Diskussionslosigkeit. Es gab keine öffentliche Debatte darum, ob man jetzt dieses Neustartprogramm auflegt. Das hat die Ministerin schnell und im großen Rahmen durchsetzen können. Das heißt, niemand hat gesagt, die Kultur braucht das nicht. Also wir müssen da auch die Kirche im Dorf lassen. Die Kultur wird nicht vergessen. Das ist nicht mein Gefühl.
Sagt Thomas Oberender, der Intendant der Berliner Festspiele. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke, Herr Walzer.
Und auch der Unibetrieb musste sich ja auf Corona umstellen und nutzt die digitalen Möglichkeiten. Mal besser, mal schlechter. Aber eins ist in dieser Zeit auch klar. Große Veranstaltungen mit vielen Menschen, wo heftig diskutiert wird, sind nicht möglich. Also nutzen wir wiederum die Gelegenheit, mal innezuhalten und etwas zu klären. Was ist eigentlich dran an den Vorwürfen, die Meinungsfreiheit an deutschen Unis sei gefährdet? Bestimmte politische Positionen seien unerwünscht und dürften nicht geäußert werden. Der Bochumer Soziologe David Adler meint, Vielfalt wie noch nie an deutschen Unis.
Es wird eigentlich an der Uni immer vielfältiger und diverser. Wer würde denn ernsthaft sagen, dass vor 40 Jahren in Deutschland die Universität viel vielfältiger und offener wäre?
Aber der Deutsche Hochschulverband, die Lobbyisten für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Unis, sieht das offenbar ein bisschen anders. Hat sich eben was diesbezüglich heute geäußert, dass es eine Gefahr durchaus gäbe, dass die Meinungsfreiheit an deutschen Unis nicht gewährleistet sei. Der Sache wollen wir jetzt nachgehen mit dem Präsidenten des Deutschen Hochschulverbandes, Bernhard Kempen. Guten Abend.
Guten Abend.
Worum genau sorgen Sie sich?
Na, ich sorge mich darum, dass wir so ganz allmählich eine Verengung des Diskurskorridors erleben. Das heißt, dass der Bereich dessen, was gesagt werden darf und diskutiert werden kann, dass der immer schmaler wird und dadurch aber wichtige Impulse und auch die Auseinandersetzung mit den Rändern wegfällt. Das wäre eine traurige Verarmung unserer freien geistigen Auseinandersetzung, die wir an den Universitäten wie ein Lebenselixier brauchen. Deswegen halten wir dagegen.
Welche Themen meinen Sie genau?
Naja, ich meine Themen wie, ich will mal Beispiele nennen, wie Gender-Themen, wie die Flüchtlingsproblematik, den Klimawandel oder jetzt auch das Corona-Thema. Wenn es da Stimmen gibt, die wir als Außenseiterstimmen wahrnehmen, dann haben die trotzdem ein Recht, in der Wissenschaft Gehör zu finden. Das heißt, wir werden uns mit all diesen Thesen und Gegenthesen auseinanderzusetzen haben und ich halte gar nichts davon, diese Dinge zu tabuisieren, auszuklammern und auszublenden. Ausblenden müssen wir nur das, was von der Rechtsordnung auch so vorgesehen ist. Das heißt, jede verfassungsfeindliche Bestrebung, die müssen wir dringend draußen vorlassen. Aber alles andere gehört in die Universität.
Was genau gehört in die Universität? Wie groß darf die Bandbreite oder sollte die Bandbreite sein?
Es sollte so breit sein, wie es nur irgendwie geht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum wir in den Universitäten mit welchem Argument wir dagegen steuern sollten, um bestimmte Ansichten, Thesen, Perspektiven auf unsere Lebenswirklichkeit wegzulassen. Warum sollten wir das? Und warum sollten wir da an den Universitäten nun ausgerechnet irgendwie enger werden und die Freiheit beschränken? Das sehe ich nicht ein.
Was braucht ja dennoch an Universitäten, so verstehe ich jedenfalls diese Orte, immer auch eine gewisse, auch faktische Grundlage des Diskurses, am besten vielleicht sogar eine Wissenschaft. Grundlage des Diskurses, weil Sie jetzt gerade drei Dinge angesprochen haben. Genderdebatte ist das eine, aber auch zwei Dinge, nämlich Klimawandel und Corona. Ich glaube, zwei Dinge, über die man nicht wirklich diskutieren kann. Klimawandel gibt es, das ist sicher. Corona gibt es auch. Was gibt es da, was man nicht sagen darf?
Nein, wie gesagt, man darf da alles sagen, aber es gibt ja tatsächlich nicht wenige in den Universitäten, die behaupten, wenn jemand heute bestreitet, dass der Klimawandel auch menschengemacht ist oder sogar vornehmlich menschengemacht ist, dann gehört er zu den sogenannten Klimaleugnern, die an der Universität nichts mehr zu suchen haben. Ich sehe das anders. Ich meine, man muss sich mit den Thesen auseinandersetzen. Das ist genau wie Sie sagen. Fakten müssen wir von falschen Fakten abgrenzen. Die ganze Wissenschaftsgeschichte ist doch nichts anderes als eine Geschichte der Widerlegung von Irrtümern. Und deswegen brauchen wir das. Wir brauchen die Auseinandersetzung auch mit solchen Thesen, die uns im ersten Moment als abseitig und abartig vorkommen, müssen uns damit auseinandersetzen, müssen sie verifizieren oder eben auch falsifizieren. Aber sie einfach auszuklammern, aus dem Diskursspektrum auszuklammern, davon halte ich überhaupt nicht.
Und dazu braucht es auch die Universität, dazu braucht es den Campus. Kann das nicht woanders passieren?
Dazu braucht es vor allen Dingen die Universität. Die Universität war und ist immer eine Stätte geistiger Auseinandersetzung. Da gibt es keinen Mainstream, den wir pflegen und hegen und in dem wir uns dann lauwarm die Hände waschen, sondern im Grunde ist das ein reißender Strom, der sehr breit ist und in dem wir, wie soll man sagen, auch die Ränder und zwar besonders die Ränder pflegen müssen, um tatsächlich das volle Meinungsspektrum und auch das volle wissenschaftliche Spektrum in den Blick nehmen zu können. Also auch wenn es um politische Thesen, wir haben jetzt über Corona und über Klima und über diese Dinge geredet, aber es geht ja auch um andere Dinge. Es geht auch um das in Deutschland überlieferte Links-Rechts-Schema. Wenn wir an dieses Schema denken, dann bin ich auch hier der Meinung, dass wir sowohl sehr weitreichende linke Thesen wie auch sehr weitgehende rechte Thesen in der Universität bitteschön diskutieren müssen und diskutieren dürfen. Wie gesagt, wir dürfen nur dann innehalten und wir müssen sogar dann innehalten, wenn wir den Bereich der verfassungsfeindlichen Bestrebungen betreten. Da ist dann Schluss mit lustig, da haben wir auch nichts mehr zu diskutieren.
Ich will aber dennoch, bevor wir aufs Politische gleich nochmal kommen, ja. Das ist sicherlich, steht sicherlich im Zentrum, ne, wenn es sozusagen um den Streit zwischen links und rechts geht auf dem Unicampus. Aber dennoch will ich nochmal auf diese zwei Punkte zurückkommen, was Klimawandel und Corona angeht. Jetzt spielen wir das mal durch. Wenn eine Uni Köln jemand einen Seminarraum oder einen Vorlesungssaal buchen möchte, mit der Überschrift bei der Veranstaltung Stopp der Corona-Lüge oder beziehungsweise Corona gibt es gar nicht. Oder jemand anders möchte einen Raum buchen, an dem steht, der Mensch hat mit dem Klimawandel gar nichts zu tun. Ist das eine legitime Veranstaltung in einer Uni?
Also die Universität ist ja nicht irgendein Marktplatz, an dem jeder, der irgendwas meint, sagen zu dürfen oder zu müssen, jetzt Gehör findet. So ist das nicht. Die Universitäten sind Stätten der Wissenschaft. Das heißt, wir sind nicht irgendeine Meinungsbühne wie so eine Art Leserbriefkasten, in dem jeder mal eben einwerfen kann, was er für richtig und falsch hält. Es muss schon immer ein Bezug zur Wissenschaft da sein. Also irgendwelche Populisten, die nun meinen, da irgendwas zum Besten geben zu müssen, für die ist die Universität nicht der richtige Ort. Da gibt es andere Orte, wo die sich austoben können. Aber wenn jemand als Wissenschaftler auftaucht und sagt, ich möchte jetzt hier den Beweis erbringen, dass das Coronavirus weitaus weniger gefährlich ist, als allgemein angenommen wird und so weiter. Wenn das jemand ernsthaft vertritt und dafür Argumente hat, dann soll er diese Argumente vortragen. Dann würde ich mir allerdings wünschen, dass in den Universitäten auch immer und grundsätzlich die schon in den Formaten vorgesehen ist, dass da auch eine Auseinandersetzung stattfindet. Also ein einseitiges Verkünden von Thesen mag auch ein Instrument sein, ist aber nicht das typische Instrument der Universität, sondern das Format heißt Diskussion und Auseinandersetzung und das muss dann auch in diesen Veranstaltungen zum Tragen kommen. Also um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, wenn jemand als sogenannter Corona-Leugner auftreten will, dann darf er das gerne tun, dann muss er aber bitte auch hinnehmen, dass in seiner Veranstaltung diskutiert wird und vielleicht auch und aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgreich der Versuch unternommen wird, seine Thesen zu widerlegen. Da meine ich, das gehört zur Universität dazu. Diese Offenheit für die Ansicht der anderen ist Universität.
Welche intellektuelle Voraussetzung braucht es denn, um eine Veranstaltung an einer Universität tatsächlich stattfinden zu lassen? Thesen müssen wie was begründet sein, müssen schon mal vorher veröffentlicht worden sein, brauchen einen wissenschaftlichen Kontext. Kann man das ein bisschen genauer formulieren?
Ja, ich denke, einen wissenschaftlichen Kontext müssen wir schon haben. Wie gesagt, also irgendwelche, schauen Sie mal, das Internet ist rappelvoll von Leuten, die meinen, irgendwelche Wahrheiten zu haben. Das hat aber noch nichts mit Wissenschaft zu tun. Wissenschaft ist der ernste und planmäßige Versuch, Wahrheit zu finden, und zwar mit wissenschaftlichen Methoden. Also wir müssen schon diese wissenschaftliche Kontextualisierung haben, um in der Universität Gehör zu finden. Alle anderen sind sozusagen in der Universität am falschen Platz.
Dann kommen wir vielleicht wieder zurück zu dem, was eigentlich der Hauptstreitpunkt ist in der ganzen Debatte, wenn es um Thesenfreiheit, sage ich mal, an deutschen Universitäten geht, nämlich um die politische Frage. Von einigen wird ja dieser Vorwurf erhoben, es gebe da so eine linke Hegemonie. Sehen Sie das auch so?
Nein, es gibt keine linke Hegemonie, das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung, sondern es gibt tatsächlich eine sowohl nach rechts wie nach links gerichtete Tabuisierungsstrategie, die ich sehr bedauere, ja, dass gesagt wird, ja, wenn der und der kommt, dann wird es einen offenen Brief geben und dann sprechen wir uns alle dagegen aus und das Ganze wird garniert mit dem Satz, die Universität ist ein Ort, an dem auch Haltung gezeigt werden muss. Und ich sage Ihnen, um Haltung geht es an der Universität gar nicht. An der Universität geht es um Erkenntnis und um Wahrheitssuche und nicht um Haltung, sondern es geht darum, dass wir alle uns die Offenheit bewahren, auch die Zumutung zu ertragen, die in der Freiheitsausübung der anderen liegen mag. Ja, ich höre da viele Dinge an den Universitäten, die mir gar nicht gefallen, aber ich habe trotzdem die Bereitschaft zuzuhören, ich habe trotzdem die Bereitschaft, da auch immer wieder und einmal mehr dann geduldig zu erklären, warum ich da nicht überzeugt bin und warum ich das für falsch halte. Das ist eben auch meine Aufgabe, wenn ich einer Universität angehören will.
Aber wir könnten noch mal Ross und Reiter nennen. Wer genau verengt denn die Diskursräume?
Naja, also wir haben ja Beispiele. Schauen Sie mal, wie es vor einigen Monaten war, als in Frankfurt eine angesehene Professorin eine Veranstaltung machen wollte zum Kopftuch. Ja, da wurde die sofort als Rassistin diffamiert, dann wurde die Rassismuskeule rausgeholt und die wäre fast gescheitert. Die konnte die Veranstaltung dann tatsächlich nicht machen, weil sie dann am Ende dann einen Rückzieher gemacht hat. Wenn Herr Lucke nach seinem unseligen Ausflug in die Politik zurückkehrt als Professor und eine Veranstaltung macht, dann ist es das gute Recht der Studierenden auf der Straße dagegen zu demonstrieren. Das dürfen sie wirklich gerne tun. Aber wenn der in die Universität geht und als Professor seine Veranstaltung machen will, dann darf er das machen, auch wenn es den Leuten nicht gefällt. Aber er darf das. Das gehört dann auch dazu. Also mit anderen Worten, ich meine, es gibt eigentlich in all diesen Beispielsfällen, oder denken Sie an den Fall Barbarowski an der Humboldt-Universität in Berlin, der von einer kleinen Gruppe von Studierenden seit Jahren, muss man sagen, regelrecht verfolgt wird. Ein angesehener Wissenschaftler, der Totalitarismusforschung betreibt und dem nachgesagt wird, er hätte da eine fatale Nähe zum Faschismus. Also was alles reiner Humbug ist, wenn man seine Dinge liest. Da muss ich schon sagen, Leute, hört auf, euch da festzuschießen. Hört auf mit dem Versuch, Personen, die nun wirklich weit davon entfernt sind, Lichtjahre davon entfernt sind, Verfassungsfeinde zu sein, hört auf, diese Leute zu tabuisieren und zu dämonisieren. Es gibt keinen Grund dazu, sondern hört denen zu. Und wenn ihr dann meint, das sei falsch und das seien die falschen Schlussfolgerungen oder auch schon die falschen Prämissen, dann sagt es, dann macht es deutlich, aber sagt es in der Sache und unterbindet nicht den Diskurs. Das ist das, was ich mir verlange von allen, die einer Universität angehören, von den Mitarbeitern, von den Professoren wie von den Studierenden.
Aber reichen diese Beispiele aus, um wirklich eine Tendenz auszumachen?
Na, das waren jetzt nur wenige Beispiele. Ich könnte da noch eine lange Liste machen, wissen Sie.
Haben Sie auch selbst Erfahrungen? Haben Sie selbst Erfahrungen gemacht, ja, ja, die Sie geprägt haben?
Nein, habe ich nicht. Das habe ich nicht. Und ich bin eigentlich schon jemand, der immer ein offenes Wort sagt, auch im Hörsaal. Also ich bin jetzt nicht jemand, der mit seiner Meinung zurückhält. Aber bisher ist noch keiner auf die Idee gekommen, mir irgendwie ein extremistisches Gedankengut nachzusagen oder mich wegen meiner Haltung oder wegen was auch immer in der Universität zu tabuisieren. Sowas habe ich bisher als Person selber noch nicht erlebt. Aber in meiner Eigenschaft als Präsident des Deutschen Hochschulverbandes habe ich schon viele Fälle, die bei uns auch im Verband aufschlagen, wo Kolleginnen und Kollegen Hilfe suchen, sich an uns wenden und sagen, ja, also jetzt passiert mir Folgendes, ich habe da eine Einladung bekommen, jetzt gibt es da eine große Gruppe, die sagt, ich soll da aber nicht hingehen und jetzt habe ich da große Schwierigkeiten etc. Und was sagen wir denn denen dann? Dann sagen wir denen, na gut, wir stehen euch bei, wir versuchen euch zu helfen, wir versuchen zu intervenieren und dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung, die da anberaumt worden ist, auch stattfinden kann. Immer wieder erleben wir in solchen Situationen, dass es da Widerstände gibt und bis zu einem gewissen Grad kann man die aber als gesellschaftspolitischen Pulverdampf noch akzeptieren. Wenn es aber tatsächlich gezielt so eine Art tabuisierende, ausschließende Wirkung haben soll, dann muss ich sagen, da hört für mich der Spaß auf. Also das geht nicht. Ja, sondern die Universität muss offen sein für ein sehr breites Meinungsspektrum.
Wollen Sie da als Deutscher Hochschulverband auch noch etwas Konkreteres unternehmen, außer jetzt, sage ich mal, so ein Interview geben wie hier?
Da haben wir schon sehr viel getan. Wir haben schon vor Jahren uns mit der Thematik auseinandergesetzt. Das lief ja unter der Überschrift Political Correctness, schwappte das rüber aus den USA. Und da haben wir schon sehr früh, schon vor vier Jahren, haben wir gesagt, Political Correctness, dagegen ist grundsätzlich gar nichts zu sagen, wenn sie richtig verstanden wird, als Rücksichtnahme auf Minderheiten, die schutzwürdig sind. Da ist gar nichts dagegen zu sagen. Wenn sie aber benutzt wird als ein Instrument, um das wissenschaftlich Meinungsspektrum in der Universität gefügig zu machen und einzuengen, dann müssen wir sagen, da werden wir uns sehr vehement dagegen wehren. Und das versuche ich auch in diesem Interview hier nochmal deutlich zu machen. Leute, wir brauchen die große Vielfalt und nicht eine unglückliche Verengung auf das, was uns gerade genehm erscheint.
Sagt Bernhard Kempen, der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes, über Diskursräume an deutschen Universitäten. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen sehr.
Gerade also im Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Hochschulverbandes über Diskursräume an deutschen Universitäten. Und wir bleiben noch in der Wissenschaftswelt und wollen genauer wissen, wie nachhaltig das Forschen eigentlich ist. Ganz konkret. Anlass ist eine Initiative von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die jedenfalls nachhaltiger arbeiten, forschen wollen. Christian Habermals hat die Einzelheiten.
Wissenschaftler sind die Nomaden von heute. So zumindest kommt es vielen Akteuren im Wissenschaftsbetrieb oft vor. Konferenzen, Networking, Beratertätigkeiten. Mancher Forscher verbringt mehr Zeit in der Luft und im Hotel als an seinem Schreibtisch oder im Labor. Klimaschonend ist das nicht. Ausgerechnet die Wissenschaft, die von der Politik einfordert, ihrer Expertise in Sachen Klimaschutz zu folgen, gibt selbst ein schlechtes Beispiel ab, kritisiert die Historikerin Reinhild Kreis. Gemeinsam mit anderen Kollegen hat sie nun im Historikerverband eine Initiative gegründet, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Wissenschaft einsetzt, auch nach der Corona-Pandemie.
Es geht nicht darum zu sagen, Reisen ist per se schlecht oder Internationalisierung ist irgendwie unnütz oder sollte untergeordnet werden oder sowas, sondern es geht uns eigentlich eher darum, so die Rahmenbedingungen etwas flexibler zu handhaben und vielleicht auch ein paar Lenkungsmechanismen mit einzubauen und erstmal das Nachdenken darüber anzuregen, was ist denn eigentlich sinnvoll.
Corona hat gezeigt, auch aufwendige Fachkonferenzen, zu denen in anderen Jahren Hunderte von Wissenschaftlern angereist sind, können als digitale Formate stattfinden. Das CO2-Einsparpotenzial ist enorm. Selbst dann, wenn man den höheren Stromverbrauch für Server, Endgeräte und Streaming gegenrechnet, erklärt Holger Berg vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, das im Juni in einer Studie für das Umweltministerium die Umweltauswirkungen der Corona-Pandemie berechnet hat.
Wir können sehen, dass sowohl im Verhältnis normalen Verkehr zum öffentlichen Personennahverkehr Einsparungen um den Faktor 10 möglich sind. Bei Flugreisen wird das Ganze dann immens. Da sind auch Faktor 1000 und mehr möglich, die man an CO2-Ausstoß durch Videoconferencing einsparen kann.
Dabei besteht kein Zweifel, internationaler Austausch ist ein hohes Gut in der Wissenschaft. Konferenzen sind nicht nur ein wichtiges Kontaktforum, gerade auch für Nachwuchswissenschaftler, sondern auch eine Gelegenheit für informelle Begegnungen jenseits der Agenda. Doch der wissenschaftliche Reisebetrieb hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Nicht nur, weil immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als Berater in Kuratorien und Beiräten oder als Gutachter in Evaluationen sitzen, sondern auch, weil die Teilnahme an möglichst vielen internationalen Tagungen die wissenschaftliche Karriere befördert und oft sogar von den öffentlichen Geldgebern vorausgesetzt wird, kritisiert Kreis.
Das heißt, für uns besteht da auch so ein bisschen der Zusammenhang, dass das oft so ein Automatismus ist, dass wenn man ein Projekt beantragt, man auch gleichzeitig mehrere Konferenzen mit beantragt und die auch ohne großes Nachfragen meistens dann gewährt werden, ohne dass über Alternativen nachgedacht wird, auch weil eben viele denken, ich muss das machen oder das ist wichtig, sonst habe ich das nicht im Lebenslauf und dann sieht es schlecht aus.
Das Ergebnis, so die Historiker, Konferenzhopping, viele Veranstaltungen mit oft sehr geringen Zuhörerzahlen, eine Inflation von Tagungsbänden mit zweifelhaftem Mehrwert für die Forschung und viel unnützes klimaschädliches Reisen. In einem Positionspapier schlagen die Wissenschaftler vor, dass Reisekosten von Universitäten künftig nur erstattet werden sollen, wenn die Reisenden sich verpflichten, auch an der ganzen Tagung teilzunehmen. Und dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz als Vergabekriterium für Forschungsgelder verstärkt eine Rolle spielen sollen.
Wir haben aber auch überlegt, dass ähnlich wie das ja teilweise bei Drittmittelgebern auch gehandhabt wird, seit einigen Jahren diese riesen Publikationsfluten etwas einzudämmen, dass man was Ähnliches auch im Bereich des Reisens machen könnte, also dass man die wichtigsten Konferenzteilnahmen bei Bewerbungen angibt und eben nicht eine lange Liste von 5 Seiten internationaler Konferenzteilnahmen auflistet.
Immerhin, auch beim größten Drittmittelgeber der Deutschen Forschungsgemeinschaft macht man sich inzwischen mehr Gedanken um Klimaschutz in der Wissenschaft. Auch dank Corona. In diesem Jahr hat die wissenschaftliche Evaluation der großen Forschungsverbünde, zu denen die Gutachter normalerweise durch die ganze Welt jetten, erstmals komplett per Videokonferenz stattgefunden. Fazit: deutlich mehr Aufwand, aber möglich. Wie viel davon die Zeit nach Corona überdauern wird oder ob die muntere Reisetätigkeit im Dienste der Wissenschaft im nächsten Jahr wieder aufgenommen wird, das muss sich allerdings erst noch zeigen.
Christiane Habermals über Nachhaltigkeit im Wissenschaftsbetrieb.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Oliver Thoma.
Der spanische Dichter Francisco Brines wird mit dem diesjährigen Cervantes Literaturpreis ausgezeichnet. Das gab der spanische Kulturminister Rodríguez Uribes in Madrid bekannt. Brines gilt als einer der wichtigsten spanischen Poeten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eines der bekanntesten Werke des 88-Jährigen ist der Gedichtband El Otoño de las Rosas, auf Deutsch Der Herbst der Rosen, in dem es um das Glück eines erfüllten Lebens geht. Die Kunst des Gedichteschreibens bezeichnete Brines einmal als wunderbare Gabe. Der Cervantes-Preis gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt und ist mit 125.000 Euro dotiert. Im Prozess um die Echtheit eines angeblichen Kunstwerks von Günter Uecker hat das Landgericht Düsseldorf einen Kunsthändler verurteilt. Er muss die Anzahlung der Käuferin in Höhe von 7.500 Euro zurückzahlen. Im Urteil heißt es, dass das Sandbild auf Büttenpapier nicht vom Künstler Uecker stamme. Das habe der 90-Jährige selbst als Zeuge bestätigt, sagte Elisabeth Stöwe, Pressesprecherin des Landgerichts im Deutschlandfunk Kultur.
Er hat gesagt, dass die Art, wie das Bild hergestellt worden ist, nicht die Machart ist, wie er solche Bilder in den 80er Jahren hergestellt hat. Er hat nämlich den Sand nicht unmittelbar auf das Büttenpapier aufgetragen, sondern dieses unmittelbar auf Papier aufgetragen. Das hat er nur mit Asche und Lehm gemacht. Und deshalb gibt es so ein Bild, wie es hier vorgelegt worden ist, von ihm nicht.
Der Kunsthändler hatte dagegen beteuert, das Werk sei echt und weit mehr als die insgesamt vereinbarten 15.000 Euro wert. Ein Verbund von mehr als 30 großen Geschichtsmuseen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien hat die baldige Öffnung ihrer Einrichtungen gefordert. In einer Stellungnahme heißt es, die dafür nötigen Bedingungen und Auflagen, die für andere Bildungseinrichtungen, Kirchen oder Geschäfte gelten, erfüllten die Häuser bereits. Aus Deutschland beteiligen sich unter anderem das Historische Museum Frankfurt, das Ruhrmuseum, das Münchner Stadtmuseum und das Haus der Geschichte in Bonn an dem Aufruf. Die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse hat zwei neue Mitglieder bekommen. Anne-Dore Krohn ist Literaturredakteurin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, Andreas Platthaus, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Weiterhin sind neben dem Vorsitzenden Jens Biski vier weitere Mitglieder in der Jury vertreten. Sie wählt unter den Neuerscheinungen des kommenden Jahres die besten Bücher in den Kategorien Belletristik, Sachbuch-Essayistik und Übersetzung zur Leipziger Buchmesse 2021 aus. Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert.
Oliver Thoma mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. 30 Jahre Deutsche Einheit in diesem Herbst. Das heißt auch, sich an das zu erinnern, was für viele Migranten und Migrantinnen im Osten auch Ausgrenzung und Gewalt bedeutet hat. Letztes Jahr wurde diese Zeit mit dem Begriff Baseballschlägerjahre beschrieben, bei Twitter jedenfalls. Es war ein Hashtag, der da sehr stark getrendet hat. Also die Jahre, in denen rechte Schlägertrupps mit eben diesen Geräten, mit Baseballschlägern auf Nicht-Weiße Jagd gemacht haben. Heute wurde dieses Thema in einer Online-Debatte noch einmal besprochen. Philipp Schnee war für uns dabei. Da ging es darum, dass Akteure aus dem Land Brandenburg sich da zusammengetan haben, um die Folgen jener Zeit nach der Wende aufzuarbeiten. Philipp, was unterschied diese Runde eigentlich von anderen Debatten zu dem Thema?
Na, sehr viele Wortmeldungen 2019, die kamen ja eher von weißen, nicht migrantischen Deutschen, die da so ihre Erfahrung vor allem als Aufwachsende geschildert haben mit dieser rechten Dominanz. Und hier war jetzt aber schon eine sehr starke Perspektive darauf von Menschen mit Migrationshintergrund, also von ehemaligen DDR-Vertragsarbeiterinnen aus Angola, Vietnam und Kuba, also ihre Geschichten ein bisschen zu erzählen. Das zeigte sich auch ganz klar auf dem Panel. Da saß Hai Blum, die als Arbeiterin aus Vietnam in die DDR gekommen war, und Augusto Jonem Munyunga, der aus Angola nach Eberswalde kam, auch kurz vor 89, 90. Und dazu noch Almut Berger, die war die erste sogenannte Ausländerbeauftragte in Brandenburg. Und eben, es war das Ziel auf dem Podium, wirklich diese eher unsichtbaren Perspektiven auf das Wendejahr, auf die Wendejahre 1989 und dann die folgenden zu legen.
Umso interessanter, was von den Zeitzeuginnen da zu hören war.
Ja, wirklich beeindruckt hat mich ein eigentlich kleiner Hinweis, den Augusto Jonem Munyunga, der als Vertragsarbeiter eben aus Angola gekommen war, geschildert hat. Der erzählte, wie sie, die Vertragsarbeiterin, mit den deutschen Kolleginnen im Betrieb eigentlich immer zusammengesessen haben, gelacht haben, alles sehr freundlich, nett und kollegial war. Wenn sie dann aber die Kollegen außerhalb, auf der Straße, außerhalb des Betriebs getroffen haben, dann wurden sie ignoriert. Man kannte sie scheinbar nicht. Und er sagte dann, wir dachten nicht, dass das Rassismus ist, wir dachten, das wäre die Kultur in Deutschland. Also DDR und die Vertragsarbeiter haben den Rassismus für deutsche Kultur gehalten. Und das ist ja schon hart und zeigt natürlich aber auch, wie alltäglich dieses rassistische Verhalten eigentlich gewesen sein muss, dass es eben als Kultur wahrgenommen wurde. Mhm. Also so viel dann so.
Bitter und absurd eigentlich, wenn man das hört. Ne?
Genau. Ja. Und das ist so viel zu der Zeit in der DDR. Trotzdem schilderten dann aber eigentlich alle, dass es mit dem Jahr 1990 nochmals sich deutlich veränderte. Sehr gut brachte das dann Abdurrahim Diallo, der die ganze Veranstaltung moderierte, auf den Punkt und sagte:
Ich meine, ich selber bin 66 in der DDR geboren, in Halle, und weiß, was meine Eltern auch erlebt haben mit Rassismus. Aber trotzdem gibt es irgendwie eine andere Qualität scheinbar von Rassismus. Und ich würde gern mal darauf eingehen. Diese Veranstaltung heißt hier Brandenburger Baseballschlägerjahre. Inwieweit haben sich Dinge verändert? Augusto John Munjunga sprach von einer Art Entfesselung. Ne? Er sprach von diesem Käfig, der so geöffnet wurde für eigentlich das Ausleben von Rassismen.
Ja, und die Folge dieses Ausbruchs hat Augusto John Munjunga ganz direkt erlebt. Ein Freund von ihm, ein Kollege von ihm, Amadeo Antonio, starb aufgrund eines rassistischen Übergriffs 1990. Nachdem er auch
die Amadeo Antonio Stiftung
genau, eben ist, jener. Ne? Das ist einer der bekanntesten und auch einer der ersten rassistischen Morde im wiedervereinigten Deutschland.
Und dann ist ja ein interessantes Wort, finde ich, in dem Titel dieser Veranstaltung. Also die heißt ja Wende, rechte Gewalt und Solidarität. Solidarität in den 90er Jahren, worum genau ging es da? Was ist damit gemeint? Wer war da solidarisch mit wem?
Ja, das ist ein Thema, das meistens kommt das Positive immer ein bisschen zu kurz. Und so war das auch bei dieser Veranstaltung, aber es wurde kurz thematisiert. Und ein Beispiel, das auch wieder Augusto John Munjunga gab, der war zum Beispiel, dass sie auf der Straße damals, das Einkaufen funktionierte nicht mehr in Eberswalde, sie konnten nicht mehr alleine auf die Straße gehen, schwarze Menschen, sie mussten immer in Gruppen zu viert oder fünft gehen und haben dann aber Hilfe bekommen aus West-Berlin.
Und dann haben wir eine Gruppe vom West-Berlin gesucht, Antirassist-Initiative. Also wenn die Leute noch bis heute gibt und hören, meine Danke, ich vergesse euch nie, dass wegen euch sind wir noch im Leben. Die kamen denn und haben in Eberswalde wirklich Marsch gemacht.
Also das fand ich schon sehr eindrücklich, dass er da sozusagen nach 30 Jahren noch so deutlich für das ganz einfache Überleben den Leuten danken möchte. Aber wichtig bei diesem Stichwort Solidarität ist, dass es eben nicht nur von Weißen, von Deutschen kam, sondern eben auch diese migrantische Perspektive da eine Rolle spielt, also die migrantische Selbstorganisation. Beide Diskutantinnen auf dem Podium haben selbst organisierte Vereine gegründet, die dann versucht haben, sich zusammen dort zusammenzufinden, zu helfen gegenseitig.
Also wir wissen ja, Rassismus ist offenbar nicht auszurotten und damit sind wir heute immer noch konfrontiert. Und vielleicht hat auch der Trend, also dass dieser Hashtag Baseballschlägerjahre, der letztes Jahr so getrendet hat, hat sicherlich auch mit etwas mit rechter Gewalt heute zu tun, mit rechtsterroristischen Taten, eben mit Rassismus. Heutzutage, inwieweit wurde das thematisiert?
Es wurde auf jeden Fall thematisiert. Es wurde schon klar gemacht, dass die Lage heute schon eine ganz andere ist als damals in den 1990ern, als es, wie es ja schon geschildert wurde, dass es eine ganz klare rechte, rassistische Dominanzkultur gab. Das ist heute anders. Da gibt es mehr Engagement in der Politik, aus der Zivilgesellschaft. Auch die Polizei geht strikter vor, als das damals der Fall war. Allerdings, eine der Diskutantinnen, Heil Blum, schilderte auch ein ganz aktuelles Beispiel.
Und noch nicht lange, ja, letzte Woche, da war ich in der Straßenbahn hier in Potsdam. Neben mir saß auch ein Mann aus, ich glaube, Irak oder aus Syrien. Und da hat eine Frau ihn angegriffen. Und da habe ich auch gleich gesagt, was hat sie ihr getan? Und dann hat sie angefangen, ihr sollt wieder zurückgehen, wo ihr hierher kommt. Und nur Geld kassieren und sowas. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt arbeiten. Die sagt, dann nehmen Sie unsere Arbeit weg. Das ist letzte Woche noch.
Ja, sehr eindrücklich, das zu hören, ne? Solche Szenen, die wir da jetzt gerade gehört haben in dieser Online-Diskussion. Also Brandenburg ist vielleicht nochmal ein spezielles Pflaster. Es ist ja in verschiedenen Bundesländern vielleicht auch eine unterschiedliche Lage. Inwieweit unterscheidet jetzt Brandenburg zum Beispiel von anderen Bundesländern, was diese Thematik angeht?
Ja, man muss natürlich sagen, dass hier wurden jetzt vor allem ostdeutsche Perspektiven aufgemacht, weil es natürlich in Brandenburg spielte. Und natürlich hat es auch immer eine ostdeutsche Rolle, spielt auch die Nachwendezeit, spielt eine Rolle. Das kann man, glaube ich, selten wegdiskutieren. Trotzdem darf man es immer nicht so einfach beschränken, als ob das im Westen hat es auch Vorfälle gegeben. Das wurde auch immer wieder angesprochen heute, obwohl es natürlich hier jetzt dezidiert um Brandenburg gehen sollte. Eine Sache will ich noch ergänzen, auch zu Hai Blum. Ich fand sogar noch fast eindrücklicher, nachdem sie dieses Beispiel geschildert hatte, was sozusagen so diesen Alltagsrassismus, den es auch heute gibt, noch auf den Punkt gebracht hatte. Da sagte sie auch noch, heute hat sie eigentlich mehr Angst als damals, weil früher, da waren das eher einzelne Gruppen, da waren das eher Individuen, vor denen sie sich fürchtete. Und heute, da sind es eben ganze Parteien, vor denen sie Angst hat.
Das also, eine Perspektive, sehr interessante Perspektive, also bei dieser Online-Diskussion Wende, rechte Gewalt und Solidarität, und die Überschrift dazu war Brandenburger Baseballschlägerjahre, also dieser Begriff, der da im letzten Jahr vor allem bei Twitter sehr stark diskutiert wurde und jetzt also Überschrift war für diese Debatte aus migrantischer Perspektive, auch ein sehr wichtiger Aspekt, wenn wir über 30 Jahre deutsche Einheit sprechen. Philipp Schnee, vielen Dank. Zum Ende von Fazit, der Blick in die gedruckten Feuilletons des nächsten Tages, und der kommt heute Nacht von Hans von Trotha.
Drei Themen können wir wirklich nicht mehr hören. Nicht zuletzt, weil uns bei allen dreien immer wieder gesagt wird, oder wir es uns wahlweise sehr wünschen, dass es irgendwann auch mal gut ist. Trump, der Flughafen BER und der Lockdown. Allerdings, alle drei sind gerade, wenn man es so ausdrücken will, voll in Betrieb. Der eine noch, der andere schon, haha, der dritte wieder. Und das verändert die jeweilige Lage. Ist einer gerade noch im Amt, wirken seine Tweets plötzlich anders. Und ist ein Flughafen jetzt dann doch irgendwie plötzlich schon in Betrieb, stellt man, wie Michael Brake in der Taz, an sich selbst fest, wie schwer es ist, aus dem so lang eingeübten Häme-Modus rauszukommen. Ziemlich genau eine Woche nach der Eröffnung des Flughafens BER lande ich dort tatsächlich auch schon, berichtet Brake. Dank Rückenwind sind wir knapp eine halbe Stunde zu früh. Es kommt, wie es kommen muss. Wir können nicht raus, geht der Erlebnisbericht weiter. Die Passagierbrücke fehle noch, sei aber angefragt. Und dann kann Brake nicht anders. Da ist es wieder das alte Pannen-BER-Feeling. Lustig, schreibt er. Am Ende dauert es 4 Durchsagen und fast eine halbe Stunde, dann dürfen wir endlich ins Gebäude. Das ist groß, sehr groß. Ein echter Flughafen, Ausrufezeichen. Mit einheitlicher Möblierung, Ausrufezeichen. In Berlin, Ausrufezeichen. Ich freue mich über die weinrot-dunkelholzfarbene Einrichtung, lasse mich von den Laufbändern, es gibt Laufbänder, Ausrufezeichen, transportieren, um alles auf mich wirken zu lassen, und beschließe, dass ich bei meiner nächsten Flugreise auch wieder von hier fliegen werde. Ein Satz, der plötzlich witzig ist. Vielleicht wirklich endlich der allerletzte BER-Witz, weil man ja jetzt nur noch von hier fliegen kann. Wenn man überhaupt fliegen kann. Womit wir beim Lockdown wären. Zudem der Wiener Schriftsteller Joachim Lottmann in der Süddeutschen korrekt festhält, der zweite Lockdown findet unter anderen Bedingungen statt als der erste. Es fehlt zu Lottmann das Licht. Und nicht nur das. Es fehlt auch sonst einiges. Geduld, Leidensfähigkeit, Erspartes, Hoffnung, all das wurde bei vielen beim ersten Mal aufgebraucht. Nicht so bei Joachim Lottmann. Der gewinnt der Sache auch ihr Gutes ab. Er kommt zum Beispiel seiner Frau wieder näher, eine Zeit der Zärtlichkeit. Und er findet, in Wien ist alles wieder still, dazu die Kälte. Schön, so kommt der Mensch zu sich. Lottmann erinnert sich ungern an die Zitat bekannten ekligen Lockerungen im Sommer. Alle arbeiteten wieder, wie um ihr Leben. Kinder nahmen umgehend ihre bekannten Rollen als Quälgeister und Diktatoren wieder ein. Männer wurden zu Erfüllungsgehilfen ihrer paranoiden Vorgesetzten und herrschsüchtigen Frauen. Dazu muss man wissen, Lottmann ist Wiener. Und so erklärt er mit einiger Gnadenlosigkeit der eigenen Spezies gegenüber, der Wiener ist sehr moody. Er möchte sich nur mit seinen Stimmungen beschäftigen. Reale Katastrophen stören ihn. Echte Terror- und Corona-Tote kommen ihm in die Quere. Er möchte jammern, nicht sich fürchten. Er braucht keinen Terrorismus und Opfer. Er braucht die komplette Zeit, um beim Anblick des Novemberhimmels die eigene Vergänglichkeit zu spüren. Die spürt allmählich auch der Dritte im Bunde, dessen wir überdrüssig sind. Der Tagesspiegel titelt schon mal »Die Jahre nach Trump«. Der selbst um keinen Medienauftritt verlegene Medienwissenschaftler Bernhard Perksen mahnt, der amerikanische Noch-Präsident verdankt seinen Aufstieg auch den Spektakelmedien und fragt, was lässt sich für seriösen Journalismus lernen? nicht ganz neu, aber sicher richtig, seine Analyse: Der Kern von Trumps Propagandamethode besteht darin, die Unterscheidung von Faktum und Meinung zu pulverisieren. Hier muss der seriöse Journalismus ansetzen und auf den Tatsachen bestehen. Perksen vergleicht das Phänomen mit Kartoffelchips essen. Man konnte nicht aufhören, aber irgendwann war einem garantiert schlecht. Denn wahr ist auch, Trump hat das knappe Gut der Aufmerksamkeit in nie dagewesener Weise kannibalisiert. Ganz so, als gäbe es jenseits seiner Einfälle und Ausfälle keine Themen, die die Weltgesellschaft interessieren müssten. Wie den Lockdown und, okay, ein allerletztes Mal, den BER.
Hans-Wurt Rother aus den gedruckten Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit. Die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer.